Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, Gloria und Halleluja haben wir gerade gesungen. Ich weiß nicht, ob Ihnen allen im Herzen danach eigentlich zumute ist an diesem Tag, wo wir eben besonders denken an die Menschen, die von uns gegangen sind, die eine Lücke hinterlassen haben. Und manch einer ist heute hier noch einmal frisch in tiefer Trauer. Mit diesem Gefühl der Unwirklichkeit, dass da ein Mensch aus unserem Leben gegangen ist, der doch zu unserem Leben gehörte. Und der nicht einfach weg ist. Wenn die Tür aufginge und sie würde hereinkommen, dann würde ich mich nicht wundern, hat mal jemand erzählt. Oder wenn ich durch die Stadt laufe, dann suche ich unbewusst immer nach seiner Gestalt. Wenn Menschen sterben, die zu unserem Leben gehörten, die wir geliebt haben, dann hinterlässt das eine tiefe, eine große Lücke und einen tiefen Schmerz. Und da ist es nicht so einfach, Gloria und Halleluja zu singen. Und doch haben wir es getan. Aber das hat einen Grund, den man auch erst entdecken muss für sich. Denn zunächst einmal spüren wir, der Tod ist nicht unser Freund. Und ich persönlich glaube, dass all diese Versuche, den Tod irgendwie harmonisch in das Leben als Teil des Lebensvollzugs zu integrieren, ich persönlich glaube, dass das immer gut gemeint ist, aber letztlich scheitert. Der Tod ist nicht nett, der Tod ist zwar für uns alle eine unausweichliche Realität, aber er ist nichts, was wir einfach hinnehmen können. Die Wahrheit ist doch, die wenigsten von uns werden so alt, dass sie körperlich gesund und geistig fit und seelisch zufrieden ein ganz hohes Alter erreichen und dann sagen, so, nun ist auch gut. Sondern mit dem Sterben ist oft ganz anderes verbunden. Und ich erinnere mich, wenn ich zurückdenke an die Beerdigungen in diesem Jahr, an die junge Mutter, die ihrer Familie entrissen wurde und Ehemann und Kinder zurückgelassen hat. Ich erinnere mich an den Sohn, der durch einen Unfall gestorben ist. Ich erinnere mich an den Ehemann, der eine Frau zurückgelassen hat, deren Leben plötzlich ganz leer wurde. Das ist die Realität des Todes nämlich auch. Die Realität des Sterbens, und ich finde, wir sollten auch in der Kirche das nicht immer einfach schön malen, hat mit Tränen zu tun, mit Leid, mit Schmerz, mit Geschrei, wie es in dem Text, den wir gehört haben, vorkam. Und die Bibel ist da ganz realistisch. Die Bibel erzählt ganz an ihrem Anfang davon, dass eine eigentlich gute und schöne und heile Schöpfung kaputt gegangen ist. Dass dadurch, dass der Mensch Gott das Vertrauen versagt hat, eine schreckliche Wunde entstanden ist. Davon erzählt die Bibel in bildhafter Sprache. Und so finden sich die Menschen auf einmal vor, nicht mehr in diesem wunderbaren, schönen Garten Eden mit all den lebendigen Früchten und Bäumen und dem Leben der Tiere, das darin ist und dem, was darin heil und gut war. Der Mensch findet sich vor auf einmal vor den Türen dieses Gartens und die Türen sind zu. Was aber übrig bleibt, ist diese tiefe Sehnsucht in uns, dass es doch anders sein müsste. Und ein Gefühl davon, dass es anders sein müsste, das ist doch jedes Mal in uns wach, wenn ein Mensch stirbt. Unser Weltbild unserer Zeit, meine ich, nicht das von uns individuell, ich kenne ja Ihr Weltbild nicht, aber das Weltbild unserer Zeit ist so sehr materialistisch geprägt, dass es für diese Sehnsucht eigentlich kaum Raum hat. Dass es sagt, na ja, das war Materie, die hat eine Zeit lang auf eine bestimmte Art Stoffwechsel betrieben und jetzt ist sie weg. Und wieder zurückgegangen in den Stoffkreislauf des Universums. Und in uns ist etwas, das sagt, das kann nicht alles sein, oder? Die Sehnsucht bleibt. Und was kann dagegen helfen? Jetzt könnte man sagen, naja, schöne Bilder, tröstliche Vorstellungen, das wäre es doch. Und so erzählen wir unseren Kindern, wenn jemand gestorben ist, naja, die Oma, die sitzt jetzt auf einer Wolke und der geht's gut und die schaut lächelnd auf dich herab. Glauben wir Erwachsenen das? Tragen solche Bilder, die Kinder trösten sollen, tragen sie, wenn wir erwachsen werden und das Leben uns manches Kindliche auch nimmt? Die Gefahr ist doch bei diesen schönen Bildern vom Schmetterling, von der Raupe, die sich in ein Schmetterling verwandelt und vom himmlischen Jerusalem, das Perlen geschmückt ist wie eine Braut. Die Gefahr ist doch, dass solche schönen Bilder letztlich nur dazu dienen, dass wir uns was vormachen, das nicht wirklich hält. Und dann fragt das Kind, wo ist denn die Oma jetzt? Auf dem Friedhof oder im Himmel? Ja, was denn nun? Die Gefahr ist, dass solche schönen Bilder, auch wie wir sie in dem Psalm und in dem Wort aus der Offenbarung gehört haben, am Ende nur Vertröstung sind. Zwar gut gemeint, aber doch kein wirklicher, wirksamer Trost. Das wäre die Gefahr. Aber diese biblischen Bilder haben einen Anker in der Wirklichkeit. Und das unterscheidet sie von reinen Trostvorstellungen. Dieser Anker in der Wirklichkeit, das ist Gott selbst, der in diese Welt hineingekommen ist. In Christus. Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. So habe ich anfangs aus dem 2. Timotheusbrief zitiert. Das ist der Anker in der Wirklichkeit für all diese Vorstellungen von der Ewigkeit, die in der christlichen Tradition lebendig sind. Gott ist gekommen in Jesus, das glauben wir. Und er ist nicht einfach so gekommen, dass er alles wegwischt, was unser Leben ausmacht, sondern dass er hineinkommt in das Leid, das Geschrei, den Schmerz und sogar in den Tod. Und dass er dort plötzlich zu finden ist. Und Jesus ist hineingekommen in all den Schmerz, den wir erleben in dieser Welt, und er ist auferstanden. Und auch das ist nach biblischer Vorstellung nicht ein schönes Bild. Ich weiß, das ist eine Zumutung, das war es von Anfang an. Aber die Auferstehung Jesu ist biblisch gedacht eine historische Realität. Und Jesus wurde nicht einfach reanimiert, dass seine Jünger gesagt hätten, ach, da ist er wieder, schön. Ist ja noch mal gut gegangen. Sondern die Auferstehung Jesu bedeutet, Gott verändert und verwandelt Leid, Tod, Geschrei und Schmerz, in das er hineinkommt. So wie ein Licht, das man in der Finsternis anzündet, die Finsternis verändert. Sie ist von diesem Augenblick an nicht mehr finster. So ist Gott da hineingekommen in Jesus und er verändert und macht neu. Und das ist der Kernsatz aus diesem schönen Bild, das wir gehört haben aus der Offenbarung des Johannes. Ich habe vorhin gesagt, die Bibel beginnt damit, dass sie davon erzählt, wie die eigentlich gute und heile Schöpfung wie eine tiefe Wunde geschlagen wird. Aber die Bibel endet damit, dass Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Und damit ist nicht gemeint, siehe, ich mache etwas ganz anderes, sondern ich mache das, wo ich hineinkomme, neu. Und ich erfülle es wieder mit Leben und Heil. Da gibt es eine Kontinuität. Und das ist entscheidend bei der Frage, ob die Bilder, die die Bibel uns anbietet für die Ewigkeit, ob die Vertröstung sind oder Trost. Es ist entscheidend für die Frage, ob diese Bilder und ob diese Hoffnung, die damit zusammenhängt, wirklich tragen. Dass sie einen Anker in der Wirklichkeit haben. Alles Reden von Gott und von der Ewigkeit, auch meines jetzt hier von der Kanzel, bleibt gut gemeint, aber kraftlos und bedeutungslos, wenn es keinen Anker hat in deiner und meiner Wirklichkeit. Und dieser Anker ist der Glaube, ist das Vertrauen. Das aufgekündigte Vertrauen hat alles kaputt gemacht. Das, wenn auch zaghaft und zitternd und voller Zweifel und Schmerz, gewagte Vertrauen darauf, dass es wahr ist, dass Gott gekommen ist in Christus, dass er hineingekommen ist in unsere Wirklichkeit, dass er gestorben ist und tot war. Aber dass er in dem eben beschriebenen Sinne auferstanden ist, das Vertrauen darauf, das macht alles neu und heil. Da, wo du Vertrauen wagst, kannst du nämlich die Erfahrung machen, es stimmt. Jesus lebt. Er ist da. Und das lässt alles, die ganze Finsternis, in einem neuen Licht erscheinen. Und dann verlieren Tränen und Leid und Geschrei und Schmerz und sogar der Tod ihre Allmacht. Und unser Blick kann sich verändern. Der Blick der Trauer schaut zurück auf das, was wir verloren haben. Und dieser Blick ist zutiefst menschlich und er ist richtig. Es macht keinen Sinn, davor die Augen zu verschließen und das zu verdrängen. Aber er ist nicht alles, was uns bleibt. Denn der Blick der Hoffnung, der schaut nach vorne und entdeckt Zukunft und ein Ziel, dass diese neue Wirklichkeit Gottes, siehe, ich mache alles neu, dass sie wahr und wirklich ist und dass wir darauf zugehen. Und mit diesem Blick der Hoffnung können die Menschen, die wir verloren haben, bei uns sein. Auf eine neue, eine verwandelte Weise. Aber doch verankert in der Wirklichkeit. Ich wünsche uns und Ihnen beides, dass wir trauern können und Schmerz zulassen können in unserem Leben. Dass wir aber auch hoffen können, nicht als billige Vertröstung, sondern hoffen können, weil Gott wirklich ist. Und das, was Jesus Christus in dieser Welt verändert hat, auch für uns gilt. Wer so überwindet, der wird dies überleben, wird dies erleben, Entschuldigung. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Amen.